Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Noch bevor ein Kind atmet, wie Armut bereits in der Schwangerschaft Spuren hinterlässt. Serie zur Kinderarmut Teil 1 von Detlef Koch. Etwa 2,9 Millionen Kinder in Deutschland leben nach EU-Definition in Armut oder Armutsgefährdung. Ihre Kindheit ist geprägt von Unsicherheit. Was in politischen Statistiken geringes Einkommen heißt, bedeutet im Alltag dauerhafte Überforderung der Eltern. Eine Überforderung, die sich auf Kinder überträgt. Finanziell schlechter gestellte Kinder sind im Durchschnitt kränker, sterben früher und leben belasteter als Gleichaltrige aus wohlhabenden Familien. Der Unterschied lässt sich messen. Hier folgt ein fiktiver Einstieg in eine sehr reale Form der getarnten Gewalt, Kinderarmut. Lina ist eine fiktive Person. Die Lebensumstände und Geschehnisse haben aber einen sehr realen Hintergrund. Lina ist 8 Jahre alt. Sie lebt mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder in einer 45 Quadratmeter Wohnung am Rand einer norddeutschen Großstadt. Ihr Schulweg führt an Schnellstraße und Discounter vorbei. Morgens gibt es meist Toast ohne Belag. Mittags ist sie in der Ganztagsschule, wenn das Geld für das Essenspaket rechtzeitig überwiesen wurde. Manchmal bleibt sie hungrig, wenn der Antrag beim Jobcenter stockt. Lina ist kein Einzelfall. Sie steht stellvertretend für rund 2,9 Millionen Kinder in Deutschland, die nach EU-Definition von Armut oder Armutsgefährdung leben. Ihre Kindheit ist geprägt von Unsicherheit, nicht von akuter Not, sondern von ständiger Instabilität. Stromnachzahlungen, Mietschulden, unvorhersehbare Kürzungen. Was in politischen Statistiken geringes Einkommen heißt, bedeutet im Alltag dauerhafte Überforderung der Eltern. Eine Überforderung, die sich auf Kinder überträgt. Lehrerinnen berichten, dass Lina oft müde wirkt. Sie hat häufig Bauchschmerzen, kann sich im Unterricht schwer konzentrieren. Ihr Impfpass ist lückenhaft. Die Schulärztin trägt auffällige Zahngesundheit ins Formular ein. Das sind kleine Hinweise auf ein großes Muster. Symptome, die zusammengenommen das Frühwarnsystem einer Gesellschaft darstellen. Die Gesundheitsforschung spricht in solchen Fällen von sozialer Determination von Krankheit. Hinter dem Begriff verbirgt sich eine schlichte Beobachtung. Finanziell schwächer gestellte Kinder sind im Durchschnitt kränker, sterben früher und leben belasteter als Gleichaltrige aus wohlhabenden Familien. Der Unterschied lässt sich messen in Laborwerten, Körpergrößen, Diagnosecodes. Er beginnt lange vor dem ersten Schultag, manchmal schon vor der Geburt. Armut beginnt im Mutterleib, wie soziale Lage und Gesundheit schon vor der Geburt verknüpft sind. Eine vielbeachtete Fallkontrollstudie der Hochschule Bielefeld unter Leitung von Thomas Altenhöhner zeigte bereits 2016, dass das Risiko für ein untergewichtiges Neugeborenes bei Frauen mit geringer Schulbildung mehr als doppelt so hoch ist wie bei Frauen mit Abitur. Der Zusammenhang blieb auch dann bestehen, wenn medizinische Faktoren wie Rauchen, Infektionen oder Schwangerschaftskomplikationen berücksichtigt wurden. Die Autoren sprechen von einem klaren sozialen Gradienten der Geburtsgewichte. Kinder, die mit einem Gewicht unter 2500 Gramm zur Welt kommen, haben statistisch ein höheres Risiko für chronische Erkrankungen, Entwicklungsverzögerungen und spätere Stoffwechselstörungen. Der Start ins Leben ist also ungleich verteilt, nicht biologisch, sondern sozial. Linas Mutter war zum Zeitpunkt der Geburt 21 Jahre alt, gelernte Friseurin, später in Minijobs tätig. In der Schwangerschaft rauchte sie gelegentlich, weil sie sich das Aufhören nicht zutraute. Vorsorgeuntersuchungen nahm sie wahr, aber sie war oft auf sich gestellt. Als Lina geboren wurde, wog sie 2650 Gramm, knapp über der medizinischen Schwelle. Alles im grünen Bereich stand in der Akte. Aber der Bereich war trügerisch. Kinderärzte wissen, dass die biologischen Folgen sozialer Benachteiligungen selten sofort sichtbar sind. Sie zeigen sich schleichend, in der Häufigkeit von Infekten, in motorischen Defiziten, in der physischen Resilienz. Armut wirkt wie ein stiller Entzündungsprozess im sozialen Organismus, kaum wahrgenommen, aber tief verankert. Die unsichtbare Statistik. In öffentlichen Debatten erscheinen Kinderarmut und Gesundheit meist getrennt. Hier die Sozialpolitik, dort die Medizin. Doch die Forschung der letzten 20 Jahre, insbesondere die KI-GGS-Studienreihe des Robert-Koch-Instituts, zeigt, dass beides untrennbar verbunden ist. Kinder mit niedrigem Sozialstatus haben häufiger Übergewicht oder Adipositas, leiden öfter an Asthma, chronischen Atemwegs- und Hauterkrankungen, zeigen signifikant mehr psychische Auffälligkeiten, nehmen seltener an Vorsorgeuntersuchungen teil. Die Unterschiede sind nicht marginal, sondern systematisch. So stuften in der KI-GGS-Welle 2 von 2014 bis 2017 7,7% der Eltern aus der unteren Statusgruppe die Gesundheit ihrer Kinder als mittelmäßig bis sehr schlecht ein, fast fünfmal so häufig wie Eltern aus der oberen Schicht. Bei psychischen Auffälligkeiten lag die Diskrepanz noch höher. 26% der Kinder aus ärmeren Familien galten als auffällig. In der oberen Statusgruppe nur knapp 10%. Solche Zahlen sind mehr als statistische Ungleichheiten. Sie erzählen von einer Gesellschaft, in der Herkunft zunehmend über die körperliche Integrität entscheidet. Das Versprechen gleicher Lebenschancen kollidiert mit den biografischen Realitäten. Lina ist in dieser Statistik unsichtbar, aber sie lebt darin, zwischen Formularen, Wartezimmern und Ernährungslücken. Vom Ausnahmefall zur Normalität. Noch vor einer Generation galt Kinderarmut in Deutschland als Randproblem. Heute ist sie ein strukturprägendes Phänomen. Die Sozialforschung spricht von einer neuen Mitte der Prekarität. Sie betrifft nicht nur Arbeitslose, sondern auch Alleinerziehende, Teilzeitbeschäftigte, Familien in Übergangsphasen. Menschen, die im System bleiben, aber vom Wohlstand abgekoppelt sind. Für Kinder wie Lina bedeutet das eine doppelte Ausgrenzung, ökonomisch und symbolisch. Sie erleben, dass ihre Lebensweise von der Norm abweicht, vom Essen über Kleidung bis zu Freizeitangeboten. Dieser Unterschied wirkt nicht nur auf Selbstwert und Teilhabe, sondern auch auf physiologische Stressreaktionen. Kinder, die sich dauerhaft minderwertig fühlen, zeigen erhöhte Werte von Stresshormonen und Entzündungsmarkern. Der Körper lernt Ungleichheit. Armut ist somit kein äußerlicher Zustand, sondern eine biografische Prägung, die in Haut, Herz und Gehirn übergeht. Was sich einst als soziale Frage stellte, ist heute eine medizinische. Wenn Ärztinnen und Geburtshelfer von einem ungünstigen intrauterinen Milieu sprechen, meinen sie damit kein pathologisches Ereignis, sondern eine stille Form der Benachteiligung. Sie entsteht dort, wo gesellschaftliche Ungleichheit biochemisch wird. Schwangerschaften verlaufen nicht im Vakuum. Sie spiegeln das soziale Umfeld der Mütter, ihre Ernährung, ihre Arbeit, ihren Stress, ihre Angst. Die Bielefelder Fallkontrollstudie, die anfangs erwähnt wurde, liefert hierfür ein paradigmatisches Beispiel. Bei über 450 untersuchten Geburten zeigte sich, Frauen mit niedrigerer Bildung oder ohne Erwerbstätigkeit brachten deutlich häufiger Kinder mit geringem Geburtsgewicht zur Welt. Der Effekt war unabhängig von medizinischen Risikofaktoren. Anders gesagt, Armut selbst erwies sich als biologischer Stressauslöser. Die Autorinnen und Autoren sprachen von einem kontinuierlichen sozialen Gradienten der Geburtsgewichte. Je niedriger der Status, desto kleiner das Kind. Dabei geht es nicht nur um Zentimeter oder Gramm. Früh- und Mangelgeburten beeinflussen die gesamte spätere Entwicklung. Sie erhöhen das Risiko für Lernschwächen, Aufmerksamkeitsstörungen, Stoffwechselerkrankungen und Depressionen. Die Geburt ist somit kein Neubeginn, sondern die erste Manifestation sozialer Verhältnisse im Körper. Das Leben beginnt mit einem Ungleichgewicht. Zwischen Statistik und Lebensrealität. Linas Geschichte passt in diese Kurve. Ihre Mutter Sarah war bei der Geburt 21 Jahre alt. Ihr Einkommen schwankte zwischen Friseur-Aushilfejobs und Kurzzeitmaßnahmen. Die Schwangerschaft verlief formal unauffällig, doch sie war begleitet von chronischem Stress. Unsicherheit über die Wohnung, finanzielle Sorgen, Konflikte mit dem Vater. Die Hebamme erinnerte sich an eine erschöpfte junge Frau, die viel allein bewältigen musste. Solche Mikrogeschichten wiederholen sich täglich in Arztpraxen und Kreissälen. Sie tauchen in keiner Statistik auf, aber sie prägen die Datenbasis, aus der sich gesellschaftliche Trends ergeben. Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass rund 7% aller Neugeborenen in Deutschland mit zu geringem Gewicht zur Welt kommen, trotz moderner Medizin, trotz hoher Versorgungsquoten. In wohlhabenden Stadtvierteln liegt die Quote bei etwa 3%. In sozial benachteiligten Quartieren kann sie doppelt so hoch sein. Die Ursachen sind bekannt: Rauchen, schlechte Ernährung, Mehrfachbelastung, psychischer Druck. Doch hinter diesen Faktoren steht ein Muster, das sich nicht auf individuelles Verhalten reduzieren lässt. Armut verändert Lebensgewohnheiten, Wohnräume, Ernährungsrhythmen und damit das biologische Umfeld eines Kindes noch vor dessen Geburt. Soziale Unterschiede übersetzen sich in molekulare Unterschiede. Das biochemische Echo der sozialen Lage. In der medizinischen Literatur mehren sich die Hinweise darauf, dass chronischer Stress während der Schwangerschaft die hormonelle Balance stört und die Plazenta-Funktion beeinträchtigt. Hohe Cortisolspiegel, hervorgerufen durch Existenzangst oder psychische Belastung, können das Wachstum des Fötus hemmen. Hinzu kommen Unterschiede in Ernährung und Lebensstil. Frauen in finanziell prekären Verhältnissen essen im Durchschnitt nährstoffärmer, konsumieren mehr Fastfood, rauchen häufiger und bewegen sich weniger. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZGA, nehmen sie seltener an Geburtsvorbereitungskursen teil und beginnen oft später mit der Schwangerschaftsvorsorge. All das führt nicht zwangsläufig zu Komplikationen, aber es verschiebt die Wahrscheinlichkeiten. Leise, kumulativ, reproduzierbar. Die Public Health Forschung bezeichnet diese Dynamik als soziale Programmierung der frühen Kindheit. Sie geht davon aus, dass frühe Umweltbedingungen wie Ernährung, Stress, Schadstoffe und Bindung sogenannte epigenetische Spuren hinterlassen. Chemische Markierungen auf den Genen, die beeinflussen, wie aktiv oder inaktiv bestimmte Gene sind. Armut prägt also nicht nur die Lebensumstände, sondern den biologischen Code. Sie erzeugt eine körperliche Erinnerung an Benachteiligungen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden kann. Nicht genetisch, sondern über Verhalten, Hormone, Ernährung und Umwelt. Von der Schwangerschaft in die Kindheit. Der stille Transfer von Risiko. Nach der Geburt setzen sich die Unterschiede fort. Kinder aus armen Familien werden seltener gestillt und kürzer. Sie leben häufiger in Wohnungen mit Schimmel- und Feinstaubbelastung. Sie sind öfter Passivrauch ausgesetzt. Die KGGS-Daten zeigen, dass Mütter mit niedrigem Bildungsstand 13-mal häufiger während der Schwangerschaft rauchen als Mütter mit hohem Status. Auch das Stillverhalten unterscheidet sich deutlich. Während fast die Hälfte der Mütter aus wohlhabenden Haushalten mindestens 4 Monate ausschließlich stillt, gilt das nur für knapp ein Fünftel der Mütter aus der unteren Statusgruppe. Stillen senkt nachweislich Risiko für Atemwegsinfekte, Übergewicht und Stoffwechselstörungen und verbessert die kognitive Entwicklung. So verdichten sich soziale Ungleichheiten in den ersten Lebensmonaten zu biologischen Unterschieden. Die Sozialpädiatrie spricht in diesem Zusammenhang von frühen Risikokaskaden. Ein verpasster Entwicklungsschritt, etwa fehlende sensorische Anregung, ungesunde Ernährung oder unbehandelte Krankheiten, erhöht die Wahrscheinlichkeit für den nächsten. Ohne gezielte Interventionen entsteht eine Selbstverstärkung der Benachteiligung, die später nur mit erheblichem Aufwand korrigiert werden kann. Wenn frühe Förderung ein Luxus wird. Doch gerade in den Stadtteilen, in denen sie am dringendsten gebraucht wird, sind Hebammen, Kinderärzte und Frühförderstellen chronisch überbelastet. Projekte wie Frühe Hilfen oder kommunale Familienzentren versuchen gegenzusteuern, stoßen aber auf strukturelle Grenzen. Personal fehlt, Mittel sind befristet, Zuständigkeiten zersplittert. So bleibt vielen Familien nur die medizinische Minimalversorgung, Routineuntersuchungen, Impfungen, Notfälle. Das System reagiert, statt vorzubeugen. Dabei wäre die Rechnung einfach. Jeder Euro, der in die frühe Kindheit investiert wird, spart laut OECD-Analysen später ein Vielfaches an Gesundheits- und Sozialkosten. Doch diese Perspektive findet politisch wenig Resonanz weil sie nicht in Wahlperioden denkt. Für Lina und Kinder wie sie bedeutet das, dass die entscheidenden Jahre ihrer Entwicklung unterfinanziert bleiben. Das Defizit zeigt sich nicht in spektakulären Krankheitsfällen, sondern in tausenden kleinen Verzögerungen, beim Sprechen, beim Lernen, beim Vertrauen in die eigene Wirksamkeit. Ein gesellschaftliches Frühwarnsystem. Die Wissenschaft weiß heute, dass die Grundlagen für Gesundheit und Bildung in den ersten 6 Lebensjahren gelegt werden. Aber das Handeln folgt dieser Erkenntnis nicht. Das Ergebnis ist ein paradoxes System. Ein hochentwickeltes Gesundheitswesen, das Krankheiten behandelt, die es selbst mitverursacht, weil es ihre sozialen Ursachen ignoriert. Armut beginnt im Mutterleib und oft endet sie dort nicht, wo medizinische Betreuung beginnt. Sie begleitet das Kind in den Kindergarten, in die Schule, in die Pubertät. Jede Stufe des Lebens trägt die Spuren der vorherigen. Linas Geschichte ist daher kein individuelles Schicksal, sondern ein Symptom. Sie zeigt, wie soziale Fragen zu biologischen werden, wenn die Gesellschaft sie nicht rechtzeitig beantwortet. Prägungen schreiben sich fort. Die erste Folge dieser Serie Kinderarmut und Gesundheit hat gezeigt, wie tief soziale Ungleichheit bereits in der Schwangerschaft in die Biologie eingreift. Wie Armut den Start ins Leben bestimmt, noch bevor ein Kind seinen ersten Atemzug getan hat. Was dort als stiller Entzündungsprozess begann, setzt sich nach der Geburt fort. Im Alltag, im Wohnviertel, in den Routinen des Aufwachsens. In der nächsten Folge führt diese Spur weiter. Sie beschreibt, wie sich die frühen sozialen Prägungen in Körper, Verhalten und Bildungslaufbahn fortschreiben. Am Beispiel von Lina wird sichtbar, wie Armut in Schule, Ernährung und Gesundheit des Kindes Gestalt annimmt. Nicht als plötzliche Krise, sondern als tägliche, chronische Belastung. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Auf unserer Homepage können Sie auch unsere Newsletter abonnieren, der Sie täglich über die neuesten Artikel der Nachdenkseiten informiert.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.